Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Jessica Sturmberg, einen schönen guten Tag. Sexueller Missbrauch im Breitensport. Die Dimension ist größer als bisher angenommen und wir fragen heute, wie kann es dazu kommen und was können Eltern tun? Ist mit der juristischen Aufarbeitung der NSU-Morde wirklich alles getan worden, um rechte Terrornetzwerke wirksam zu bekämpfen? Diese Frage stellt sich besonders in Kassel. Wir schauen auf die dortige rechte Szene. Und in vielen Bundesländern gibt es Ferien. An den Urlaubsorten, an den deutschen Küsten, nicht genug Arbeitskräfte. Wie sich die Tourismusbranche behilft, darum geht es heute in Deutschland heute. Sexueller Missbrauch von Kindern, meistens Mädchen, ist ein schwerer Straftatbestand. Die Betroffenen leiden oft Jahrzehnte, manchmal sogar ein ganzes Leben darunter, wenn sie zum Geschlechtsverkehr genötigt bzw. gezwungen wurden. Diese Fälle gibt es oft dann, wenn Aufsichtspersonen eine bestimmte Machtposition haben, wenn sie Entscheidungen treffen können, die für die anvertrauten Kinder und Jugendlichen wichtig sind. Im Sport sind das beispielsweise Aufstellungen für ein Team. Eine bisher noch unveröffentlichte Studie der Uni Ulm hat die Dimension des sexuellen Missbrauchs in verschiedenen Bereichen verglichen. Das Ergebnis zeigt, der Missbrauch im Breitensport ist fast doppelt so hoch wie der in der katholischen Kirche. Hochrechnungen gehen von fast 200.000 Betroffenen aus. Meine Kollegin Andrea Schülke beschäftigt sich damit seit Jahren, hat dazu eine einstündige Fernsehdokumentation erstellt, die morgen Abend um 19 Uhr im ersten Programm zu sehen sein wird. Wir wollen heute über einen Fall sprechen, da geht es um einen breit angelegten Sportverein in Weimar. Und vor der Sendung habe ich Andrea Schülke gefragt, was da genau passiert ist.
Da hat der Leiter der Turnabteilung, ein Turntrainer, über 8 Jahre lang seine Turnerinnen, die alle so um die 14 Jahre alt waren, sexuell missbraucht.
Das Ganze ist gerichtlich aufgearbeitet. Also wir sprechen nicht von Verdachtsfällen, sondern es gibt dazu auch ein Urteil. Was ist dabei herausgekommen?
Das Landgericht Erfurt hat im September vergangenen Jahres ein Urteil gefällt. Da ist der Mann verurteilt worden zu 3 Jahren und 8 Monaten Haft für sexuellen Missbrauch von Schutzbefohlenen von 15 zur Tatzeit jungen Mädchen in 82 Fällen. Dieses Urteil ist noch nicht rechtskräftig, weil der Trainer Revision eingelegt hat. Das ist erstaunlich. Er hat ein vollumfängliches Geständnis abgelegt, hat die Taten so gestanden, wie er auch verurteilt worden ist, ist in Revision gegangen. Das bedeutet, dieses Verfahren zieht sich ewig hin. Die Betroffenen, die vor Gericht ausgesagt haben, können nicht abschließen mit dem Fall. Und das Urteil wird komplett überprüft. Und da geht es dann um die Frage, sind es Schutzbefohlene oder nicht? Das hat juristische Gründe. Unter 14 Jahren wäre es schwerer sexueller Missbrauch von Kindern. Und gar keine Frage, dass das Urteil zu Recht gesprochen wurde. Und hier geht es um die Frage, waren die Betroffenen schon älter als 14 Jahre? Dann muss man ein Schutzbefohlenenverhältnis nachweisen.
Man fragt sich ja an so einer Stelle, wie kann das passieren, ohne dass das Umfeld der Betroffenen, ja vor allem die Eltern, das nicht oder erst sehr spät mitbekommen haben?
In diesem Fall haben die meisten der Betroffenen ihren Eltern überhaupt nichts gesagt. Und dieser Mann war Abteilungsleiter der Turnabteilung, war sehr, sehr angesehen im Verein, hat sich durch sein Engagement im Verein unentbehrlich gemacht. Er hat seine Turngruppe nicht nur im Turnen trainiert, sondern hat Nachhilfeunterricht gegeben den Mädchen, hat mit denen Freizeitgestaltungen gemacht, ist Eisessen gegangen, schwimmen gegangen. Also er hat sich unglaublich eingebracht. Und das ist in ehrenamtlichen Strukturen in einem Sportverein natürlich sehr gerne gesehen, wenn sich jemand da engagiert. Und er hat sich beliebt gemacht. Er war bei Eltern beliebt Und die Eltern haben gedacht, okay, wenn meine Tochter mit dem Mann unterwegs ist, dann ist sie ja in guten Händen, so ungefähr. Und es ist überhaupt nicht der Verdacht aufgekommen, dass da etwas nicht in Ordnung sein könnte, obwohl man gewusst hat, er hat eine sehr sexualisierte Sprache, er trainiert mit freiem Oberkörper. Es hat eine Situation gegeben, schildert uns eine Betroffene, da seien sie im Schwimmbad gewesen, der Trainer habe sie an die Wand gedrückt und sexuelle Bewegungen gemacht.
Und die anderen haben das alle mitgekriegt?
Es hätten viele Leute drumherum gestanden, die es ihrer Ansicht nach mitbekommen haben müssen und es hat niemand etwas gesagt.
Wie kann das sein?
Das liegt, so hat man mir erklärt, auch an den Vereinsstrukturen. Ein Sportverein begreift sich wie eine große Familie. Man kennt sich untereinander, man kennt sich schon seit Jahren. Und dann haben sich vielleicht auch Strukturen eingeschliffen, die man von innen überhaupt nicht mehr analysiert. Und wo man dann denkt, okay, das war seit Jahren so, das ist schon in Ordnung. Und die Mädchen, bei denen ist das so angekommen. Gut, wenn jetzt Außenstehende, die zum Beispiel am Beckenrand stehen, diese Situation, die mir unglaublich peinlich war, wenn die das beobachten und nichts sagen, dann wird das schon in Ordnung sein.
Und Sie selber, die Mädchen, wann haben die denn das Gefühl gehabt, das stimmt was nicht, das ist nicht richtig?
Also die ehemalige Turnerin, mit der wir gesprochen haben, die ist, nachdem sie die Schule beendet hatte, in eine andere Stadt gegangen, hat im Grunde mit dem Turnen und mit ihrer Heimatstadt auch abgeschlossen gehabt und hat dann plötzlich einen Telefonanruf bekommen von einer jungen Frau, die auch in dem Verein Mitglied war und hat da am Telefon dann gehört, der Trainer schläft mit einer Turnerin. Und da, so beschreibt es die Betroffene, sei bei ihr der Groschen gefallen. Und sie hat gedacht für sich, okay, es geht noch weiter. Das war nicht nur damals, das war nicht nur ich. Und dann ist sie zur Polizei gegangen und hat Anzeige erstattet.
Es gibt ja so viele gute und ehrenamtlich engagierte Trainer im Sport. Da darf ja jetzt auch nicht ein unbegründetes Misstrauen entstehen. Welche Möglichkeiten gibt es insbesondere für Eltern zu erkennen, da läuft was falsch?
Wenn Eltern ihre Kinder in einem Sportverein anmelden, dann sollten sie bei der Anmeldung ruhig fragen, habt ihr ein Kinderschutzkonzept? Oder vielleicht steht das sogar auf der Internetseite des Vereins, was schon mal sehr positiv wäre. Und zu so einem Konzept gehören ganz klare Regeln. Wie ist der Umgang von Trainern mit Kindern geregelt? Zum Beispiel, gemeinsam duschen ist ein No-Go, gemeinsames Übernachten in einem Zimmer bei Auswärtsfahrten ist ein No-Go. Das sind zum Beispiel so Regeln, nach denen die Eltern dann mal fragen können. Und das ist ja auch ein Schutz für die Trainer zum Beispiel. Und
danach also ein gegenseitiger Schutz.
Ein gegenseitiger Schutz. Und danach kann man dann natürlich handeln.
Und darüber hinaus?
Ja, wenn dann zum Beispiel ein Kind tatsächlich kommt und über etwas berichtet, damit das Kind das tun kann, muss natürlich ein Vertrauensverhältnis herrschen und ein Umfeld, von dem das Kind schon von vornherein weiß, wenn ich damit zu meiner Mama oder meinem Papa gehe, die glauben mir. Und das ist, glaube ich, die Grundlage dafür, dass ein Kind sich sicher fühlt, auch wenn es ihm unangenehme Dinge berichtet.
Andrea Schültke zum sexuellen Missbrauch im Breitensport und was Eltern tun können. Die Stadt Kassel steht seit dem Mord an dem Regierungspräsidenten Walter Lübcke wieder im Fokus wegen ihrer Neonazi-Szene. In Kassel wurde 2006 auch der NSU-Mord an Halit Yozgat begangen. Beide Morde wurden offenbar aus denselben Kreisen unterstützt und da stellt sich ein Jahr, nachdem das Urteil im NSU-Prozess gefällt wurde, wie groß war oder ist noch die Unterstützerszene rund um den NSU und haben die Behörden alle Spuren ausreichend verfolgt? Unser Landeskorrespondent Ludger Fittgau über die rechte Szene in Kassel.
Der Sozialpädagoge Malte Lantsch arbeitet seit 15 Jahren beim staatlich geförderten mobilen Beratungsteam gegen Rechtsextremismus und Rassismus in Kassel. Er gilt in Nordhessen als einer der besten Kenner der gewaltbereiten Neonazi-Szene. Die größten Sorgen bereitet ihm seit längerem die Gruppe Combat 18. In der Region Kassel leben einige Mitglieder dieser international agierenden Neonazi-Gruppe.
Ich halte die Strukturen von Combat 18 für extrem gefährlich. Sie verfolgen rechtsterroristische Ideen. Sie haben führerlosen Widerstand ausgerufen oder propagieren es als Strategie. Das heißt, dass sich kleine Gruppen bilden, die nicht bundesweit vernetzt sind, sondern selbstständig Aktionen durchführen sollen. Das ist schon so der harte Kern der militanten Neonazi-Szene aus Deutschland, die sich da versammelt.
Eine der Führungsfiguren von Combat 18, der nordhessische Neonazi Stanley R., soll schon 2006 mit den Rechtsterroristen vom NSU Uwe Bönhardt und Uwe Mundlos seinen Geburtstag in Kassel gefeiert haben. Schon seit fast 30 Jahren gibt es eine relativ konstante Altszene gewaltbereiter Rechtsextremisten in Nordhessen, so Malte Lantsch. Sie habe sich nach dem Mauerfall gebildet.
In einem gesellschaftlichen Klima, wo es auch eine rassistische Zuspitzung gab, denkt man da nur an Mölln, Rostock-Lichtenhagen und ähnliche Pogrome, die es damals gab, die dann in den 2000ern noch politisch aktiv waren, dann unauffälliger wurden, aber nie ausgestiegen sind und weiterhin Kontakt untereinander gehalten haben, die jetzt in dem aktuellen gesellschaftlichen Klima wieder motiviert sind oder ein neues Selbstbewusstsein finden, wieder politisch aktiv zu werden und genauso radikal wie in den 90ern verhalten und auch gewaltbereit sind.
Ja, es gibt in Kassel seit Jahrzehnten eine verfestigte Nazi-Szene.
Sagt auch Adrian Gabriel. Der Politologe ist wissenschaftlicher Referent der linken Landtagsfraktion im hessischen Parlament.
Die handelnden Personen sind oftmals die gleichen, mit extremen Straftaten, mit einer Bekennung zum Nationalsozialismus, Militanz und ein Riesenregister an Straf- und Gewalttaten.
Adrian Gabriel weist darauf hin, dass einige der gewaltbereiten Kasseler Neonazis bereits rings um die 1995 verbotene Freiheitliche Deutsche Arbeiterpartei, kurz FAP, aufgefallen waren.
Aus dem ehemaligen FAP-Umfeld, Blood and Anna, Combat 18, Freier Widerstand Kassel, die Kameradschaft Kassel, der Sturm 18, Verbindungen nach Niedersachsen, nach Thüringen, nach Dortmund, all das ist ja über Jahre nachgewiesen und das ist jetzt auch wieder das Umfeld, aus dem offensichtlich der Lübcke-Mord begangen wurde.
Es ist womöglich auch das Umfeld, aus dem heraus der nationalsozialistische Untergrund, kurz NSU, am 6. April 2006 den deutsch-türkischen Internetbetreiber Halit Yozgat in Kassel ermorden konnte. Denn im Fall Lübcke sitzt aktuell Markus H. in Untersuchungshaft, der dem Hauptverdächtigen Stefan E. den Kontakt zu einem Waffenhändler verschafft haben soll. Er war der Polizei bereits nach dem Mord an Halit Yozgat aufgefallen. Damals hatte er sich sehr häufig auf einer Homepage der Polizei über den Kasseler NSU-Mord informiert. Man verhörte ihn und verfolgte diese Spur dann nicht weiter. Wie so viele andere nicht, so Adrian Gabriel. Er hat für die hessische Linksfraktion auch jahrelang die Arbeit im Wiesbadener NSU-Untersuchungsausschuss vorbereitet.
Wir waren ja immer wieder verwundert im NSU-Ausschuss, um wie viele Akten wir kämpfen mussten, wie viele Geheimhaltungs- und Schwärzungsvorschriften es da gegeben hat. Natürlich haben wir da vieles erfahren, über das wir aber einfach nicht reden dürfen, weil es der Geheimhaltung unterliegt. Man wusste sehr viel über die Militanz der Szene. Man ist ja auch, das konnten wir öffentlich machen, massenhaft Hinweisen auf Waffen, Sprengstoff, auf Untergrundstrukturen, auf rechtsterroristische Strukturen, auf allgemeinen Terrorismus nicht nachgegangen, obwohl die Hinweise alle vorgelegen haben.
Timon Gremmels ist der SPD-Bundestagsabgeordnete für Kassel und Umgebung. Auch er sagt:
In der Tat gibt es klare Hinweise, dass es Querverbindungen zwischen NSU und dem jetzigen Mord an Lübcke gibt.
Klar positionieren will sich die demokratische Stadtgesellschaft in Kassel am 20. Juli. Da hat nun die rechtsextreme Kleinpartei Die Rechte eine Demo anlässlich des 75. Jahrestages des Stauffenberg-Attentats auf Hitler angemeldet. Die Neonazis wollen auch vor dem Regierungspräsidium demonstrieren, in dem Walter Lübcke gearbeitet hat. Die Stadt will die Demo verbieten lassen. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Timon Gremmels.
Das ist der 75. Jahrestag des gescheiterten Attentats auf Adolf Hitler. Dass genau ausgerechnet an diesem Tag die Neonazis vom Hauptbahnhof Richtung Regierungspräsidium marschieren wollen und für Meinungsfreiheit demonstrieren wollen, ist eine Verhöhnung aller Opfer des 20. Juli 1944, genauso wie von Walter Lübcke. Wir müssen als Gesellschaft, als Stadtgesellschaft zeigen, wir sind mehr und ich bin mir sehr sicher, wir werden deutlich mehr sein am 20.
Heute war im größten Bundesland Nordrhein-Westfalen letzter Schultag. Die Ferien haben begonnen und die ersten Reisenden sind schon unterwegs. Deutschlands Küsten sind dabei sehr beliebt. Die Ferienorte erwarten hohe Gästezahlen und dafür braucht es Personal. Die Branche hat Mühe, dieses zu finden und ist froh über engagierte Mitarbeiter aus den Nachbarländern, berichtet Thorsten Philips.
Ja, haben Sie sonst noch einen Wunsch? oder?
Alles, danke schön.
Das war's. Alles klar, danke schön.
Adina Petrascu serviert Pizza und Brause im Ferienland in Weißenhäuser Strand. In der Ferienanlage an der Ostsee gibt es Apartments, ein Spaßbad, ein Abenteuerland und eigene Restaurants. Vor 4 Jahren hat Adina Petrascu aus Hermannstadt in Rumänien, hier zwischen Fehmarn und Lübeck, als Aushilfe angefangen. Mit 18 Jahren. Inzwischen lebt sie hier und arbeitet das ganze Jahr.
Am Anfang war ein bisschen schwierig, aber jetzt ist okay.
Von den 500 Mitarbeitern hier ist sie eine von 120 Arbeitskräften aus Rumänien und verdient rund 1.800 Euro pro Monat. Ihre Kollegin Corinna Rösler kennt Adina Petrascu schon seit 4 Jahren.
Man konnte von Jahr zu Jahr irgendwie zusehen, dass die deutschen Mitarbeiter das für den Preis halt einfach nicht mehr gerne machen, den Job. Und dementsprechend dadurch, dass Herr Depenau ja Verbindung nach Rumänien hat. Die meisten kommen sehr gut an hier aus Rumänien, machen ihre Arbeit fleißig, haben Spaß daran und das sieht man ihnen dann auch an und das freut uns dann auch, ne? Weil hilft uns, wir müssen die Arbeit nicht mitmachen.
David Depenau ist der Chef der Anlage. Gerade hat er 17 Millionen Euro in ein neues Schwimmbecken und für mehr Umkleidekabinen investiert. Damit er genug Fachkräfte hat, reist er inzwischen bis nach China. Ohne seine Fachkräfte aus dem Ausland könnte er den Ansturm im Sommer nicht schaffen, sagt Depenau.
Schwierig ist es auch bei uns, zumindest nicht mehr so einfach wie früher. Die Lösung ist eine Mosaik aus verschiedenen kleinen Lösungen. Wir sind seit Jahren erfolgreich dabei, in Rumänien Mitarbeiter zu casten. Wir haben aus Spanien 40 Mitarbeiter. Wir sind jetzt in Gesprächen mit einem Arbeitsvermittler aus Indonesien, um dort Kräfte zu gewinnen. Ich war vor einigen Wochen in China und habe dort mit einer Branchenvereinigung Kooperationsverträge für duales Studium in Deutschland geschlossen. Und diesen Herbst werden die ersten chinesischen Studenten nach Deutschland kommen. Also es gibt kein Patentrezept, kein Allheilmittel, aber klagen wollen wir auch nicht. Wir tun was dagegen.
Hochbetrieb auch im Spaßbad. Ein junger Mann versucht in einer Wildwasserbahn gegen den Strom zu schwimmen. Rettungsschwimmer Jan Leszkowski aus Polen greift ein, um einen Zusammenstoß im Wasser zu verhindern.
Ja, das macht viel Spaß. Ich bin jetzt seit 2 Wochen hier.
Deshalb spricht der 20-jährige Pole auch noch kaum Deutsch. Er verständigt sich erstmal auf Englisch. Über das Internet hat er von der freien Stelle an der Ostsee erfahren. Gerade jetzt zur Hochsaison, wenn die Ferienanlage ausgebucht ist, brauchen Arbeitgeber wie David Depenau Hilfskräfte aus dem Ausland. Der Arbeitsmarkt in Deutschland sei wie leergefegt, bestätigt auch Olga Nommensen, Sprecherin der zuständigen Agentur für Arbeit.
Aktuell haben wir 463 Stellen gemeldet, aber sicherlich könnten wir noch viel mehr Leute vermitteln, wenn wir die entsprechenden Fachkräfte hätten.
In den Sommermonaten kommen 5-mal so viele Besucher wie beispielsweise im Januar. Das Meer lockt. Auch wenn die Temperaturen nicht immer die 20-Grad-Marke knacken.
Wir wollten erst nicht ins Wasser, aber jetzt war es ganz schön.
Ja, es war sehr lustig.
Da hat uns übrigens auch eine Polin bedient an der Fischbude. Ich weiß nicht, sie war einfach nett, hat viel gelächelt, war sehr freundlich einfach.
Natürlich muss Depenau auch einige der Mitarbeiter wieder zurück in die Heimat schicken. So wie er auch bei den deutschen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern immer wieder einige hat, die nicht freundlich oder qualifiziert genug für den Job sind. Er wünschte sich mehr Unterstützung von der Politik.
Eine konkrete Ausgestaltung des neuen Einwanderungsgesetzes, so dass die Branche die dringend benötigten Hände kriegen könnte. Sie kriegt es nicht. Und alles, was wir wissen, sieht danach aus, dass sich das nicht ändern wird. Denn wir brauchen schlichtweg Hände, die Lust haben. Und die neuen Einwanderungsgesetze werden sich eher an Hochqualifizierte bis Studierte wenden. Und das braucht die Branche nicht. Und das ist schade.
Nach dem heißen Sommer im vergangenen Jahr hoffen viele Urlauber nun auf eine Wiederholung. Das merkt man auch daran, dass die Unterkünfte für die Sommermonate deutlich früher ausgebucht waren als in den vergangenen Jahren. Die Auslastungsquote liegt in Urlaubsorten wie Weißenhäuser Strand, Timmendorfer Strand oder Grömitz bei über 90%. Jetzt hoffen alle in der Tourismusbranche, dass sie den Ansturm mit dem vorhandenen Personal schaffen können und in Zukunft noch mehr freundliche Ausländerinnen hier an der Küste arbeiten, so wie Adina Petrascu.
Sie bekommen schon, ja?
Ja.
Gut, danke.
Die Ferien im größten Bundesland Nordrhein-Westfalen haben begonnen und es wird nicht nur viel Verkehr auf den Autobahnen erwartet, den gibt es ja sogar schon, sondern auch ein Ansturm an den Flughäfen, trotz der Klimadebatten. Empfinden Fluggäste Flugscham?
Haben Sie gesagt Flugscham? Den Begriff kannte ich noch gar nicht. Ich versuche es zu vermeiden. Aber manches kann man eben nicht vermeiden. Und das mache ich dann aber ohne Scham, aber mit Bewusstsein.
Flugchaos trotz Flugscham. Das ist das Thema unseres Wochenendjournals morgen ab 9.10 Uhr. Und das war Deutschland heute mit Jessica Sturmberg. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Nachmittag.